Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag wieder einmal 16 bis 17 Uhr. Neue Ausgabe unserer Sendung hier auf der UKW 102,6. Mein Name ist Michael Trost und wir befassen uns heute wieder mit einem Thema aus dem Museum Ulm. Das ist schon inzwischen dieser Serie die vierte Ausgabe, die wir haben, und ich verspreche, es wird wieder sehr spannend. Habe im Studio drei Gäste, wobei zwei wahrscheinlich mehr mitsprechen und die dritte ein bisschen mir über die Schulter schaut, Fotos macht und vielleicht mal zwischendrin auch was einstreut, aber überwiegend zuschauen wird. So, also, heute bei uns im Studio, jetzt fange ich einfach mal auf der linken Seite an, ist die Kuratorin für das 16. bis 19. Jahrhundert und stellvertretende Museumsleiterin Dr. Eva, ich glaube mit Titel, ja doch, da steht's, aber ich sage dann Eva, die Dr. Eva Leistenschneider. Eva, ganz herzlich willkommen heute bei uns im Radio.
Hallo, vielen Dank.
Schön, dass du heute auch mit dabei bist und mir aus deinem Arbeitsumfeld und dem, was du so machst, ein bisschen erfahren. Außerdem, und sie ist schon das zweite Mal da, heute bei mir die Digitalkuratorin vom Museum Ulm, Marina Nething. Marina, ganz herzlich wieder einmal willkommen.
Hi, ich freue mich, danke.
Schön, dass du wieder dabei bist. Und außerdem, und das sage ich auch, schön, dass du wieder dabei bist, Katharina Faller. Für, was machst du, Öffentlichkeitsarbeit und Themen? So
Marketing Presse und Kommunikation.
Marketing, Kommunikation für Museum Ulm. Auch wieder bei uns heute in der Runde. Und sie ist diejenige, die ein bisschen, ja, wie ich eben sagte, mir ein bisschen über die Schultern schaut. Und ja, wir sprechen dann überwiegend mit Eva und Marina heute über ihre Aktivitäten. Und das insbesondere in Bezug auf den kommenden Samstag, über die Ulmer Kulturnacht. Und da gibt es vor allem im Museum auch wieder viel Spannendes zu sehen. Darüber wollen wir natürlich heute sprechen und wissen, was man da alles anschauen kann. Ich habe schon mitgekriegt, spannende Projekte, die auch mit digital versus auch mal analog oder Geschichte gegen Neuzeit sozusagen irgendwo sich damit befassen. Aber bevor wir da einsteigen, ihr kennt das schon, Vorstellrunde machen wir auch wieder. Ich würde sagen, Marina, wir fangen gleich mit dir an, weil du schon Routinen hast, dann kann Eva noch mal ein bisschen horchen, wie Vorstellrunde geht.
Okay, gut. Ja, Marina Nething, ich bin seit Januar diesen Jahres Digitalkuratorin am Museum Ulm. Ich kümmere mich um digitale Zugänge, digitale Erlebnisse, digitale Kunst im Museum Ulm und freue mich sehr, dass ich heute mit einer Kollegin da bin, in deren Sammlungsbereich ich ein wenig aktiv werden durfte in den letzten Monaten.
Gut, dass jetzt niemand den Blick gesehen hat. Eva Leistenschneider, ich bin Kunsthistorikerin und seit 2007 schon am Museum Ulm zuständig, Marina hat es gesagt, für die Abteilung Alte Kunst, das heißt bei uns eben Mittelalter bis 19. Jahrhundert, und das umfasst Skulpturen, Malerei, Arbeiten auf Papier, Glas, Silber, also alle möglichen Gattungen. Textil ist sehr, sehr vielfältig und sehr spannend.
Ja, also das ist auch eine enorme Bandbreite. Du bist schon, glaube ich, habe ich gelesen, seit 2007 bist du schon im Museum, also ein klein bisschen länger. Und ja, also insofern schon, ja, einfach lang. Und du hast die stellvertretende Museumsleiterin auch.
Genau, zusätzlich.
Die Funktion dann noch inne. Mhm. Sehr schön. Katharina, wenn du da bist, du darfst auch nochmal.
Jetzt darf ich auch nochmal. Hallo, ich kümmere mich um alles, was sich darum dreht, das Museum nach außen zu repräsentieren. Also von Social Media über Newsletter, Website bis hin zur Pressearbeit. Und das mache ich seit inzwischen 6 Monaten am Museum Ulm.
Ja, also, dann haben wir euch nochmal präsentiert, nochmal vorgestellt. Und ja, wie ist denn das eigentlich im Museum? Ihr seid jetzt 3 Mädels oder 3 Damen, die bei uns sind. Wie ist denn das eigentlich im Museum? Ich kenne natürlich die Chefin auch, das ist auch eine Frau. Sind eigentlich nur im Museum Frauen? Oder nee, wir hatten noch einen Herrn bei der ersten Sendung, hatten wir auch da. Aber sind, glaube ich, überwiegend dann Frauen, die so im Museum
sind, oder? Würde ich sagen 4, oder? Bin ich richtig?
Also wir haben schon auch Männer im Museum. So ist es nicht.
Es sind mehr als 4, definitiv.
Weil wir können ja mal ein paar aufzählen. Zum Beispiel ist der Leiter des HFG-Archivs, der Dr. Martin Mentele, dann der Philipp Kirf, der digitales Sammlungsmanagement macht unter unseren Aufsichten, im Technik Technikbereich, bei den Hausmeistern. Also wir haben schon ein paar Jungs.
Mhm. Also insofern ist es schon so, dass also ein bisschen ausgeglichen ist und nicht ganz so dominant, nur jetzt Frauen tätig sind. Das nein. Okay. Ja. Vielleicht für alle diejenigen, die noch mal ein bisschen Überblick gewinnen sollten. Jetzt haben wir gesagt, Marina macht die Digitalthemen, du machst mehr so die Themen 16. bis 19. Jahrhundert. Wir haben es zwar schon mal in der letzten Plattform gesagt, aber nicht jeder hat es gehört. Vielleicht so ganz grob, dass ihr die Struktur noch mal erklärt, wie ihr das sortiert seid und auch wie viele Themenfelder, also auch vielleicht wie viele Kuratorinnen oder Kuratoren es überhaupt gibt, dass man so ein bisschen die Struktur noch mal erklären, dass man weiß, es sind also jetzt neben euch vielleicht noch 5 oder 10 andere auch noch tätig. Einfach, dass man noch mal ein bisschen vom, ja, von der fachlichen Aufteilung verstehen kann.
Wer mal? Das ist ein, bei uns am Museum Ulm sind es die Stefanie Date, die Moderne macht. Ich mache die Vorgängerabteilung Mittelalter bis 19. Jahrhundert. Und dann haben wir noch 2 Kuratoren für Archäologie. Und am HFG-Archiv der Martin Mendle und die Christiane Wachsmann für den Bereich HFG und Designgeschichte. Mhm. Und die Marina ist jetzt, also wir alle betreuen handfeste Sammlungen. Das heißt, wir haben wirklich Kunstwerke, kulturgeschichtliche Gegenstände, archäologische Objekte, die wir betreuen, die wir inhaltlich erforschen, über deren Präsentation wir uns Gedanken machen. Und Marina ist so ein bisschen die, ich würde mal sagen, die Königin ohne Land, die hat keine, die hat hier keine eigene Sammlung, sondern die ist einfach mit ihrem digitalen Thema, macht die praktisch eine Querschnittsaufgabe, die ist in unseren Sammlungen mit vertreten und macht darüber hinaus noch zahlreiche andere Projekte. Fühlst du dich so beschrieben?
Ich fühle mich total gut wiedergegeben, ganz genau. Also ich habe die große Freude, dass ich mit den unterschiedlichsten Inhalten arbeiten kann unter Anwendung von digitalen Mitteln. Die Frage, ob wir jemals digitale Kunst sammeln, ja, das muss man sich wirklich richtig stellen. Das kann ich noch gar nicht beantworten. Das ist schlicht auch eine Budgetfrage. Und ja, aber ausstellen oder mit eben den Inhalten der anderen Sammlungsbereiche arbeiten, die irgendwie anders erlebbar machen, das ist eine Aufgabe. Ja, also im Grunde von der Archäologie bis zur ganz modernen Digitalkunst.
Das ist spannend, eben oder? Eine querschnittliche, weil es eben sehr viel mit zeitgemäßer Präsentation und mit Mitteln und außerdem natürlich mit modernerer Kunst dann zu tun hat.
Genau.
Also insofern glaube ich, ist das auch die Hörer verständlich. Ja, und Eva, wie kam es bei dir, dass du dich irgendwann mal für diese Themen interessiert hast? Gab es irgendeinen, ja, ein Anlass? Hast du als Kind irgendwie gerne, was weiß ich, historische Museen besucht oder irgendwie Freude an solchen mittelalterlichen, ja, oder Gemälden oder solchen Sachen irgendwie bekommen? Also wie kommt man dann dazu, zu sagen, ich möchte in dieses Metier oder in diese Richtung gehen, beruflich daraus was machen mit sehr vielen Dingen, die eben Kunstpräsentation oder irgendwo halt im 16. bis 19. Jahrhundert so geschaffen wurden, dass man sich damit befasst?
Ja, tatsächlich genau wie du sagst. Also es hat mich eigentlich, es hört sich blöd an, aber tatsächlich immer schon interessiert. Ich habe Eltern, die auch sehr kunst- und kulturgeschichtlich interessiert sind. Wir sind oft in Museen gegangen. Also das war für mich auch schon als Kind nichts Abschreckendes. Ich bin gern dahin gegangen. Mein Vater konnte das immer sehr gut erklären. Und es hat mich einfach deshalb immer schon interessiert. Und ich hatte auch immer ein großes Faible für die sogenannte alte Kunst. Also für alles, was über den reinen Kunstwerkaspekt so ein bisschen hinausgeht und auch noch was über Geschichte, über Kulturgeschichte mitvermittelt. Also das ist eigentlich das, was mich hauptsächlich interessiert. Und habe mich auch während des Studiums vor allem auf Mittelalter verlegt, bis in die Barockzeit eigentlich. Ja, das ist mein, das ist genau mein Ding.
Wenn man dann studiert, kann man angeben oder ankreuzeln, mich interessieren 16., 17., 18. Jahrhundert und jemand anderer kreuzelt dann vielleicht an 12., 13. und 14. Jahrhundert. Das heißt, kann man explizit dann verschiedene Jahrhunderte studieren sozusagen, ja. Vielleicht Bilder oder Töpferei oder Steinkunst oder... Wie, also die Varianz oder die Breite scheint ja riesig hoch zu sein.
Die Breite ist riesig, aber ja. Also ankreuzen tust du nichts, aber du kannst natürlich bei der Auswahl der Seminare, die du belegst, schon mal Schwerpunkte setzen und dann geht es einfach über die Abschlussarbeiten, die Thematik, Promotion.
Ja.
Hat man einfach einen Schwerpunkt und Museumsstellen sind auch immer mit einem inhaltlichen Schwerpunkt ausgeschrieben. Also in meinem Fall wurde auch jemand gesucht, speziell fürs Thema Mittelalter,
ja. Weil
das, da kommen wir jetzt nachher noch dazu, weil das einfach in der Sammlung Alter Kunst im Museum Ulm eine der wichtigsten Abteilungen oder Unterbereiche ist. Und klar, also Stellenbesetzungen immer mit einem entsprechenden Fachschwerpunkt.
Mhm. Und wie viele Menschen studieren dann heute, also auch vielleicht mit Ziel, später in einem Museum tätig zu werden? Also ist das sehr nachgefragt oder ist die Qualifikation, der Beruf doch eher nicht so oft vertreten. Also ich meine, ich höre ganz viele Menschen, die heute BWL studieren, die dieses und jenes machen. Aber ich habe jetzt noch selten jemanden getroffen, der so in eure oder vor allem deine Fachrichtung irgendwie was, ein Studium gemacht hat.
Ich hab da keine Zahlen. Mir kam es eigentlich, früher an der Uni kam es mir immer relativ gut besucht vor.
Ja.
Auch wenn ich es jetzt zahlenmäßig nicht zu BWL abgrenzen könnte, aber doch, ich glaube, es ist recht nachgefragt.
Oh ja.
Also die meisten Geisteswissenschaften eigentlich.
Es gibt sogar so viele KunsthistorikerInnen, dass wir da über prekäre Arbeitsverhältnisse sprechen, weil es total schwer ist, eine Stelle in dem Bereich zu bekommen.
Tatsächlich?
Mhm.
Oh ja. Aha. Na, ich meine, zumindest denke ich mir, ist die Beschäftigung relativ krisensicher, weil die Geschichte ist ja da, die Ausstellungsstücke sind da. Sie wollen betreut werden, sie wollen katalogisiert werden und hoffentlich auch ausgestellt werden. Also sollte man annehmen, dass das schon irgendwo auch, also eine krisensichere Stelle ist. Ich würde sagen, nicht so von Wirtschaft geht gut, Wirtschaft geht schlecht und man stellt ein, man stellt aus. Das ist ja eigentlich, oder?
Ja, also dass die Ausstellungsstücke da sind und betreut werden wollen, ist richtig, ob sie es dann auch werden. Mhm. Das ist natürlich schon, also klar, der Bedarf ist da, aber es ist einfach öffentlicher Dienst. Also die Stellen sind da, aber sie sind jetzt nicht wie Sand am Meer da. Ne? Also das muss man sich auch klar machen.
Oh ja, ja. Mhm. Lass uns mal gerade über die Zeiten reden. Jetzt ist ja auf der einen Seite, was Marina macht, alles sehr, sehr neuzeitlich und hier eine neue Technik. Wenn wir jetzt über 16., 17., 18., 19. Jahrhundert sprechen, ist das jetzt aus Sicht einer Kunsthistorikerin oder einer mit den Themen befassten Person dann eine sehr spannende, interessante Zeit? Ist gerade in der Zeit vielleicht viel geschaffen worden? Hat sich viel verändert? Oder was macht gerade vielleicht die Epoche aus?
Da verändert sich extrem viel. Also das ist... Ich weiß nicht, ob es eine historische Periode gibt, wo sich nicht wahnsinnig viel verändert. Also da ist schon viel im Fluss. Also soll ich jetzt einfach mal ein paar Schlagworte
dir geben? Ja, gerne, natürlich. Klar.
Spätes Mittelalter, da werden wir jetzt auch noch dazu kommen. Da haben wir in Ulm zum Beispiel das Thema Reformation. Also und da ändert sich sozusagen über Nacht, da ändert sich eine Konfession, da ändert sich die Frage, wie eine Stadt gesellschaftlich aufgestellt ist. Wir haben ein paar Jahrzehnte vorher ändern sich mit dem Fernhandel, Entdeckung Amerikas, da ändern sich plötzlich Fernhandelswege.
Ja.
Also da kommt schon relativ viel. 30-jähriger Krieg hat eine große Auswirkung. Also das sind alles Dinge, die sind viel zu komplex, um sie jetzt in vier Sätzen in einer Radiosendung unterzubringen. Ja. Aber eigentlich stellt sich vor wie unsere Zeit. Also vieles hat sich vielleicht beschleunigt im Vergleich zu damals, was mit Sicherheit damit zu tun hat, dass Nachrichten schneller Empfänger erreichen, Inhalte vermitteln sich schneller. Aber ich glaube, es gibt keine historische Zeit ohne große Umbrüche.
Mhm. Jetzt überlege ich gerade so, dass die Buchdruckkunst war, glaube ich, 15. Jahrhundert schon,
genau,
gell? Gutenberg
genau.
und Co.
Genau.
Weil das denke ich
ist auch ein super Beispiel, genau.
Ja, ist auch natürlich ein Meilenstein. Deswegen war auch so gerade mein Gedanke, was ist in dieser Zeit vielleicht an Meilenstein irgendwo entstanden? Was kann man da nennen? Gibt es grundsätzlich, also ihr sagt, es gab ständig einen Wandel, also gibt es jetzt eine Zeit, in der jetzt irgendwo vielleicht die Dinge, also zum Beispiel bei der industriellen Revolution, wo plötzlich innerhalb einer kurzen Zeit alles innerhalb einer ganz kurzen Zeit sich beschleunigt hat und irgendein Wachstum, was Menschen, Anzahl von Menschen auf diesem Planeten angeht, was Industrialisierung mit alles mitbringt, sich sehr, sehr viel in einer kurzen Zeit verändert hat und auch die Lebensformen, die Arbeitsweisen maßgeblich beeinflusst hat. Ja gut, 1900, 18, Ende 1800 ist ja auch Industrialisierung. Ja genau, kommen wir vielleicht mal gerade auf diesen Punkt zu sprechen. Ist das dann auch ein ganz wesentlicher Aspekt und Punkt, der dann bei eurer Arbeit auch Einfluss hat oder Bedeutung hat?
Ja, speziell jetzt bei meiner weniger, weil ich da schon in der Sammlung, das läuft schon so langsam raus, aber das ist auf jeden Fall, klar ist das etwas, was die Gesellschaft in allen Ebenen extrem schnell und krass verändert hat. Aber ich würde nach wie vor sagen, also das ist auch in den früheren Jahrhunderten, die Veränderungen sind nicht geringer. Die sind vielleicht nur auf anderen Ebenen. Aber ja, Industrialisierung hat gerade in den Prozessarbeit enorm eingegriffen.
Manchmal lässt sich der Impact ja auch retrospektiv noch besser einschätzen. Mhm. Also wir haben gerade das Gefühl, KI zum Beispiel verändert alles. Aber was es am Ende wirklich bedeutet für die Gesellschaft, für einen selbst, für den gesamten Planeten, das wird man vielleicht erst in ein paar Jahrzehnten richtig einsortieren können.
Ja. Obwohl ich glaube, dass es schon vergleichbar ist. Also in der Art und Weise, wie es ins Arbeitsleben oder überhaupt ins Leben eingreift.
Ja. Genau.
Ja, Also es gibt aber schon sicherlich einfach so ein paar Meilensteine in der Menschheitsgeschichte auch, wahrscheinlich Erfindung des Rads oder irgendwie Feuer und irgendwas. Also wo man so sagen kann, da hat der Mensch irgendwie einen Quantensprung gemacht. Und wahrscheinlich Industrialisierung ist, denke ich, vielleicht das auch. Und ja, irgendwie dann auch so Zeitalter der Aufklärung oder auch der Physik, der Erkenntnis, dass die Erde vielleicht 15. Jahrhundert eben keine Scheibe ist. Mhm. Galileo Galilei, Kopernikus, alle die später auch Einstein wahrscheinlich, die eben maßgeblich das Wissen der Welt erweitert oder erklärt haben, oder?
Die Beispiele, die du jetzt bringst, also ich glaube, das ist tatsächlich so aus unserer Sicht, was Marina gerade gesagt hat. Ja. Ne? Also ob die Zeitgenossen das dann immer so wahnsinnig wahrgenommen haben, das ist jetzt eher so das Geschichtswissen, was sozusagen aus retrospektiv die Meilensteine sind. Aber wenn man so in den Alltag reinguckt, in die Kulturgeschichte, ich glaube wirklich, die Veränderung ist beständig.
Mhm. Ja, und unter Umständen, wie du auch sagst, vielleicht haben die Menschen das in der Zeit gar nicht so dann gesehen oder empfunden und sowieso natürlich aus der Historienbetrachtung sieht der Zeitraum natürlich, wenn man ihn aus der Ferne betrachtet, vielleicht auch enger gedrängt aus, als das, wie die Menschen es seinerzeit erlebt haben. Das heißt, diese starke Veränderung haben die vielleicht gar nicht so wahrgenommen, wie wir es dann aus der Historie betrachtet, aus der heutigen Zeit eben mit Blick auf die Historie betrachtet dann sehen und bewerten.
Ich mache mal ein kurzes Beispiel. Seit ein paar Jahren wird viel in manchen Segmenten über Blockchain diskutiert. Wenn wir in ein paar Jahren, Jahrzehnten, I don't know, kein Geld mehr haben, sondern alles nur noch über Blockchain-Krypto läuft, dann werden wir vielleicht retrospektiv sagen, hey, 2024, 2023 ist eine gesellschaftliche Umwälzung passiert, die wir jetzt aber gerade nicht so wirklich...
Oh, ich glaube schon, dass wir das wahrnehmen würden.
Ja, schön. Ulm, sag mal, in der Zeit 16. bis 19. Jahrhundert. Eva, wie sah es in Ulm aus? Was waren vielleicht in Ulm so die wesentlichen Punkte? Also das Münster, kann man sagen, bestand ja schon, ist allerdings erst mehr 1890 auf die volle Höhe von den 161 Meter aufgebaut. Und vielleicht gibt uns doch mal ein bisschen so einen Überblick, wie man sich Ulm in dieser Zeit, auch was die Größe vielleicht angeht und so bedeutenden Künstler oder Schaffenden, in welche Richtung war man in Ulm tätig? Einfach mal Ulm in der Zeit des späten Mittelalters.
Des späten Mittelalters. Ist gut, dass du die Zeit präzisierst, da hätte ich nochmal nachgefragt. Spätes Mittelalter. Also da haben wir das Münster mit einem noch nicht vollendeten Turm. Das ist immer wichtig, sich das klarzumachen, dass unser imposantes Münster mit dem höchsten Kirchturm der Welt im späten Mittelalter eigentlich einen kleinen Kirchturmstumpf hatte. Die Stadt ist eine der größten im Süden des heutigen Deutschlands. Wichtigste Handelsstadt im Süden. Augsburg ist noch nicht so bedeutend. Alle Handelswege von Italien nach Norden gehen durch Ulm durch. Entsprechend hat Ulm auch relativ viel Zustrom. Die Stadtmauer die beginnt an der Donau und geht dann so bis in den Bereich der heutigen, jetzt muss ich kurz überlegen, Heimstraße.
Oh ja.
Also das heißt, es ist relativ überschaubar. Eigentlich so, man kann es an den heutigen Ringstraßen noch ganz gut nachvollziehen. Also das muss man sich klar machen, das sind im Maximalfall, das heißt Ende des 30-jährigen Kriegs hatten wir 20.000 Einwohner in Ulm und das ist damit schon eine der größten Städte im Süden. Mhm. Also für heutige Verhältnisse ein größeres Dorf, aber damals wirklich eine große Handelsstadt.
Hat auch Seeweg kann man hier nicht sagen, aber die Anbindung ans Wasser, sprich an die Donau, dazu beigetragen, weil Handel und damit Transport von Waren, das Wirtschaften ja wahrscheinlich auch wesentlich durch die Donau begünstigt wurde. Ist Ulm auch in der Zeit deshalb wichtig und bedeutend geworden?
Es wird eigentlich in den späteren Jahrhunderten dann bedeutend. Ich glaube, im späten Mittelalter sind vor allem die Landwege nach Italien und dann nach Norden Richtung Flandern von Bedeutung. Mhm. Der Seeweg auf der Donau nach Osten, das ist dann eher ein Phänomen 16., vor allem 17. Jahrhundert.
Mhm. Ist sonst die Lage irgendwie besonders hier, Schwäbische Alt, in Bezug auf, naja, hier gibt es Rohstoffe oder hier gab es immer besonders gut Obst und Früchte oder irgendwas. Kann man da irgendwas sagen oder ist da, Ulm relativ banal, nichts herausragendes?
Ulm war immer stark im Textilhandel. Der Stoff, der in Ulm produziert worden ist, ist der Barchent. Und der Barchent ist ein Mischgewebe aus Baumwolle. Die Baumwolle wurde importiert. Erstmal aus Asien. Und die zweite Substanz neben der Baumwolle ist der Flachs. Und der Flachs kommt von der Schwäbischen Alb. also Flachs und Baumwolle. Und das war mit ein Grund, warum Ulm dann nach dem, ja, so eigentlich Mitte des 16. Jahrhunderts seine Wirtschaftskapazität verliert. Die Baumwolle kommt erst aus Asien über den Mittelmeerhandel, Venedig. Und nach der Entdeckung der sogenannten Neuen Welt kommt die Baumwolle dann zunehmend aus Nordamerika. Und Ulm verliert die Anbindung an diese Handelsstraße. Mhm. Das heißt, die Baumwolle wird dann eher in Flandern gehandelt, in England, und in Ulm bricht der Textilmarkt zusammen. Wenn du fragst nach Wandel, das sind weltgeschichtliche Ereignisse. Also eigentlich hat Ulm mit Amerika erstmal primär nichts zu tun. Aber allein die Tatsache, dass sich solche Handelsrouten ändern, kann dann in einer Stadt wie Ulm wirklich enorme Auswirkungen haben.
Mhm. Ja, nur mal einzuordnen, du hast vorhin gesagt, Dorf, großes Dorf aus der heutigen Sicht. Weiß man, wie viele Menschen seinerzeit hier in Ulm denn überhaupt gelebt haben? Also wie viele Einwohner hatte die Stadt? Jetzt sagen wir mal 16. und dann später wahrscheinlich anders, noch größer, schon größer, 19. Jahrhundert. Wie ist da die Entwicklung?
Die Zahl fürs 19. Jahrhundert weiß ich gar nicht. Also die größte Ausdehnung hat es eigentlich im Dreißigjährigen Krieg. Also zu Beginn des Dreißigjährigen Kriegs geht man so von etwa 20.000 aus. Und dann vor allem in den 1630er Jahren nochmal eine enorme Anzahl an Flüchtlingen aus dem Umland, die sich in die Stadtmauern geflüchtet haben vor dem Krieg. Und die Zahl, die immer im Raum steht für das späte Mittelalter, für den Zeitraum, in dem das Münster begonnen worden ist, 1377, ist die Zahl 7000.
Oh ja.
Das ist natürlich, also 7000 Leute, die sich so ein Bauwerk vornehmen, das sehr, sehr viel mehr Leute umfasst, das ist schon enorm.
Da könnte man fast annehmen, dass jeder Zweite dann damit befasst war, irgendwie mit der.
Ja, nicht direkt, also zumindest mit dem Spenden, mit dem Geldspenden.
Oder das. Das heißt, historisch gesehen, geschichtlich gesehen und auch jetzt einmal aus Sicht einer Museumskuratorin, ist Ulm dann schon eine besondere Stadt? Irgendwie etwas, was sie von anderen Städten abhebt, oder doch ein ganz normales Städtchen, wie viele andere auch? Oder wie kategorierst du,
nee,
oder
natürlich ihr schon, das? Schon besonders, klar.
Das ist auch eine Frage, ja, das kann man schon nicht verneinen.
Absolut nicht. Ja. Nee, also das war für mich auch der große Reiz, hierher zu kommen, weil Ulm ist, die Sammlung, die ich betreue, ist extrem auf Ulm bezogen. Das schränkt sie natürlich in einer gewissen Art und Weise ein. Und trotzdem ist es aus kunsthistorischer Sicht extrem spannend, damit zu arbeiten, weil Ulm bedeutet für einen Kunsthistoriker, man arbeitet mit dem Ort, aber es ist nie provinziell, weil die Kunst so eine wahnsinnig hohe Qualität hat. Gerade fürs späte Mittelalter haben wir Künstler, die stehen bis heute in jedem kunsthistorischen Lehrbuch mit Hans Mulcher, Michael Erhardt, Jörg Sörlin, das sind alles Namen, die lernt man als Kunsthistoriker im Studium. Das sind Werke, die sind von hoher Qualität, die sind hier in Ulm entstanden. Also Ulm war zumindest im späten Mittelalter eine Stadt, die kulturell wirklich, ja, die mithalten konnte.
Ja, vielleicht mal die Frage, wann wurde das Museum Ulm denn eigentlich gegründet? Gab es das auch schon in dieser Zeit, oder auf welches Jahr geht denn das zurück? Ich meine, die Stücke, die da geschaffen wurden, du sagtest ja, oder auch, sagtet ihr schon, dass da einiges eben aus der Zeit im Museum auch zu sehen ist. Wann wurde das Museum denn eigentlich begründet?
Marina guckt mich an. Wir sind 1925 entstanden als Museum der Stadt Ulm, also als städtisches Haus. Mhm. Und wir haben aber einen Vorgänger, das sogenannte Ulmer Gewerbemuseum. Das Gewerbemuseum war privat getragen von einem Verein, der Ulmer Gewerbeverein, in dem sich Handwerkstreibende in Ulm zusammengeschlossen haben, um Gegenstände auszustellen, die für ihre Handwerkszweige vorbildlich sind. Also das hatte einfach überhaupt nicht in Anfangszeiten diesen Charakter auf Stadtgeschichte oder auf großer Kunstgeschichte. Da ging es um ganz andere Dinge. Und dann hat sich aber dieses privat getragene Museum ganz schnell entwickelt zu einem Ort, an dem dann doch auch Stadtgeschichte gezeigt werden sollte. Irgendwo mussten diese ganzen städtischen Objekte ja hin. Und auch noch andere Dinge, die in Ulm, also Sammlungen, die in Ulm waren, die vererbt wurden, und dann wurde dieser Gemischtwarenladen Gewerbemuseum mit seinem Trägerverein dann 1924 aufgelöst und als Museum der Stadt Ulm in städtischer Trägerschaft neu gegründet. Das ist unsere Geschichte. Und die ganzen Sachen aus dem Gewerbemuseum haben wir auch immer noch im Haus. Mhm. Was bedeutet, es ist schon ein sehr unter Sammlungsbestand.
Ja.
Und wer jetzt genau aufgepasst hat, der hat rausgehört, dass wir nächstes Jahr 100 Jahre alt sind.
Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Das heißt, wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall mit euch was Größeres irgendwie veranstalten, feiern oder zumindest hier im Radio thematisieren. Aber auf jeden Fall, das ist doch einiges, was man dann angucken kann. Das Ganze natürlich dann auch am Samstag eine Kulturnacht und da gibt es dann vieles mehr. Da wollen wir gleich ein bisschen noch ausführlicher drüber sprechen. Die Kulturnacht am kommenden Samstag ist wie viel Uhr bis wie viel Uhr?
18 Uhr bis 23 Uhr.
23 Uhr, genau. Und da kann man dann vieles Spannendes sehen. Ich würde sagen, wir spielen aber erstmal, weil es schon halb wieder, die Zeit verfliegt, nochmal einen Musiktitel, bevor wir dann über genau das, was man begucken oder angucken kann, was geboten ist, aussprechen. Und überhaupt ein aktuelles Projekt. Marina wird, glaube ich, dann auch überwiegend digital Themen zum Einsatz kommen. Spannendes. Also bleibt dran, wenn wir jetzt Musik spielen. Wir spielen mit dem Billy Curry, Deflect Downwards. Wir bleiben nochmal auf Wunsch auch meiner Gäste bei der Elektronik.
Herzlich willkommen zurück zur Sendung Plattform. Mein Name ist Marina Nething. Ich bin heute hier mit meiner Kollegin Eva Leistenschneider aus Museum Ulm. Und unser Host ist der Michael Trost. Und guess what? Er hat seine 500. Sendung heute.
Ja.
Glückwunsch! Ja. Yeah! 500 Mal Plattform.
Genau.
Ja, klar. Hallo?
Ja. Genau, so ist das. Und wir sind bei einem tollen Thema heute auch und angemessen sozusagen dem Jubiläum beim Museum Ulm. Und wir sprechen jetzt über das, was dann am kommenden Samstagabend im Rahmen der Kulturnacht bei euch zu sehen ist. Und ich habe gelernt, da gibt es dann ein Projekt. Ich glaube, das ist in diesem Rahmen zu sehen. Und ich glaube, eines der Räumlichkeiten, an sich muss man sagen, ist das Museum geschlossen, öffnet ihr und da gibt es dann aus einem Projekt mit Virtual Reality irgendwie Moderne trifft, Vergangenheit, irgendwas Spannendes, glaube ich, zu sehen. Oder erläutert mal, was man da gucken kann. Und erstmal, wo ist dieses Haus?
Das Kichelhaus.
Kichelhaus
gehört zum Museumskomplex. Ist zu geöffneten Zeiten war das ganz normal bei Museumsbesuch erkundbar. Und wir sind ja nun wegen des Umbaus geschlossen und haben uns überlegt, anlässlich der Kulturnacht wollen wir unser Haus endlich mal wieder öffnen und können einen Eingang benutzen, der normalerweise für die Bevölkerung gar nicht nutzbar ist. Bedeutet, man kann über die neue Straße, über ein Tor in den Innenhof gehen und über diesen Innenhof kommt man in ein historisches Gebäude, einen historischen Gebäudeteil vom Museum Ulm. Der gehört zu Evas Sammlungsbereich der alten Kunst, sprich, da steht auch alte Kunst drin, weil alles konnte gar nicht ins Depot gebracht werden. Und wir haben also eine historische Fläche, auf der wir digitale Experimente präsentieren.
Ja, wenn man da jetzt also hinkommt, an diesen Treffpunkt, ist der gut ausgeschildert, dass man auch weiß, wo man warten muss, wie man reinkommt, ist das so gut zu finden? Oder weil die meisten kennen ja nur den klassischen Museumseingang hinten beim Markt, also dass man auf jeden Fall zu euch auch hinfindet.
Sagen wir es mal so, man läuft einfach die neue Straße Richtung Osten entlang und kurz bevor man dann auf die Frauenstraße abbiegt, nimmt man lieber rechts den Eingang und da wird Licht sein, da wird auch schon Musik zu hören sein. Also wenn man es mal geschafft hat, sich auf der neuen Straße zwischen Museum Ulm und Kunsthalle Weishaupt entlang zu bewegen, dann findet man auch den Eingang zum Museum.
Also es ist nicht zu übersehen somit und insofern wird man auch den Weg zu euch finden.
Wir wollten so eine Zuckerperlenkette entlang eigentlich anbieten, dass man sich so wie bei Hänsel und Gretel, nicht? Zum Museum knappern kann, aber es wird dann doch eher Licht und Musik. Aber ihr werdet es finden.
Gut, also und das ist dann auf einer großen Fläche oder einem diesem Raum, ich weiß nicht, wie groß dieses Häuschen oder das Ausstellungsgebäude
ist. Das Kichelhaus ist schon ordentlich groß. Ich kann das jetzt in Quadratmetern gar nicht sagen, weil das ist das gesamte Erdgeschoss. Da wird sich dann spätgotische Ulmer Kunst mischen mit den digitalen Experimenten, digitalen Anwendungen des Mirevi Labs und der Hochschule Düsseldorf.
Genau.
Genau. Also man sieht zumindest mal alte Sachen und dann eben, also man kann alt und neu sehen. Okay.
So,
ja. Marina, was hat's das mit dem Miri, wie heißt es Miri?
Mirevi Lab, Mixed Reality and Visualization.
Yes.
Genau, das war unser Digitalpartner zu Next Museum I.O. Zeiten. Das heißt, in den 4 Jahren, in denen wir digital einiges ausprobiert haben, standen die uns zur Seite. Wir haben ganz coole Sachen miteinander ausprobiert und technisch entwickelt. Und unser letztes Projekt war ein Studiekurs zum Thema alte Kunst, das Münster-Ulm vor der Reformation. Wir hatten eine spezifische Aufgabenstellung, die wir
einen Wunsch,
den Studierenden mitgegeben haben. Und wie es so ist im Leben, man kriegt nicht immer, was man sich wünscht. Mhm. Es kamen 4 Prototypen, die sich nicht mit dem Münster vor der Reformation beschäftigt haben. Also Evas formulierter Wunsch war, bringt mit digitalen Mitteln diesen Prunk, diesen Glanz, diese Fülle zurück, damit man nochmal erleben kann, was durch die Reformation verloren gegangen ist. Vielleicht musst du da ganz kurz 2 Sätze sagen, Eva, was vor der Reformation in Münster zu sehen war.
Genau, das ist eigentlich schon lange so ein bisschen was ich im Hintergedanken habe für die Dauerausstellung. Wir haben, wer bei uns die Dauerausstellung besucht, sieht sehr viele einzelne Skulpturen, sieht einzelne Malereien, aber man erlebt in diesem musealen Setting eigentlich nicht mehr unbedingt, in welcher Funktion diese Kunstwerke ursprünglich gestanden haben oder wofür sie eigentlich geschaffen wurden. Und dieser Kontext ist unter anderem verloren gegangen, weil mit der Einführung der evangelischen Konfession in Ulm das Münster einfach ziemlich radikal befreit worden ist von allem, was nicht der neuen Lehre angemessen erschien. Sprich, da sind eine ganz große Menge Skulpturen, Malereien, Flügelaltäre, liturgische Gegenstände, Textilien entfernt worden, Malereien übermalt an den Wänden. Also man muss sich einfach diesen Innenraum, der uns heute schon relativ prächtig erscheint, übervoll vorstellen mit religiöser Kunst. Das heißt, all diese Dinge, die jetzt so vereinzelt, isoliert im Museum stehen, die hatten eine Funktion innerhalb eines solchen Kirchenraums, und das würde ich gerne wieder erlebbar machen. Also indem man versucht, diesen Innenraum des Münsters digital zu rekonstruieren, wie er vor der Reformation ausgesehen hätte haben können. Und das ist genau die Schwierigkeit. Wir wissen nämlich gar nicht genau, wie er aussah. Also das heißt, der Wunsch an die Studierenden in Düsseldorf, der war schon so ein bisschen mies in dem Sinne, dass ich gesagt habe, rekonstruiert mir das, aber lasst eure Fantasie walten. Ich möchte, dass einfach die Leute, die das angucken, sehen, es ist eine freie Rekonstruktion. Es ist eine Fantasie. So könnte es ausgesehen haben.
Das heißt, da gibt es gar keine Dokumente, keine Zeichnungen,
Es gibt ein bisschen was, es gibt einiges, aber das ist sehr, sehr wenig, und das ist dann tatsächlich eine kreative Entscheidung. Nehme ich diese wenigen Anhaltspunkte und dupliziere sie einfach immer wieder 50 Mal, damit jeder, der das anguckt, sieht, das ist nur ein Stellvertreter, oder arbeite ich mit Punktwolken? Also da gibt es ganz viele, es gibt ja viele Möglichkeiten, und das wäre aus meiner Sicht eigentlich die Kreativaufgabe gewesen, und die Studierenden haben sich dann auch irgendwie gedacht, nö, da machen wir was ganz anderes. Also da kam wirklich was komplett anderes raus.
Also der Vorzug des Digitalen ist, dass ich Dinge wieder auferstehen lassen kann, dass ich aber auch künstlerische Adaptionen zulassen kann. Und was passiert ist, dass die Studierenden Evas Inhalte und den Kontext, den sie geliefert hat, so spannend fanden, dass sie sich einfach alle irgendwas rausgepickt haben, worauf sie besonders referenziert haben in ihren Prototypen. Und es war eben nicht wie das Münster vor der Reformation.
Ich verstehe es auch.
Sondern die einen fanden das Thema jüngstes Gericht super. Die anderen wollten auf das Thema Familienaltar mit generativer KI raus. Wieder andere haben sich Immersion als Technologie für Münsterfenster als Arbeitsfeld ausgesucht. So, und so haben wir also 4 Prototypen präsentiert bekommen, die uns wirklich begeistert haben. Es war ein toller Tag in Düsseldorf, wo die Studis präsentiert haben. Und wir wollten eigentlich alle umsetzen und haben uns jetzt für die Kulturnacht mit dem Lab im Nachgang des Studierendenkurses 2 rausgepickt, die wir tatsächlich fertig entwickelt haben. Und die plus ein Zusatzgoodie des Labs werden an der Kulturnacht zu sehen sein.
Und nur an der Kulturnacht? Also
ja, also unbedingt vorbeikommen, sonst ist gone. Nein, das stimmt gar nicht, fällt mir gerade ein. Wir haben eine Videoanimation mit einem Parallax-Effekt, was eine sehr, sehr schöne Sache wird. Die wird tatsächlich auch in der nächsten Ausstellung MBZ dann zu sehen sein. Mhm. Genau, die nehmen wir mit. Aber die andere, die ist technisch so aufwendig, da mussten wir uns auch einiges zusammenleihen, die werden wir jetzt erstmal nur an der Kulturnacht erlebbar machen.
Einfach nur mal vom Technischen, das heißt, da kriegt man dann eine VR-Brille irgendwie dann auch gereicht und dann bewegt man sich in virtuellen Welten oder was genau, wie macht
man das? Tatsächlich ist es nicht Virtual Reality, sondern es ist einmal ein klassischer Screen mit einem Parallax-Video. Das bedeutet, da wird ein nostalgischer Effekt erzeugt, in dem der Hintergrund ganz langsam bewegt wird und der Vordergrund ganz schnell. Da ist Nostalgie und Tiefe und da wird eine Geschichte erzählt, die kann ich über einen Controller steuern und somit mein eigenes Tempo oder die Geschichte in meinem eigenen Tempo erfahren. Dann gibt es einen Fraktalflug, eine große 360-Grad-Videoproduktion, wo ich als Besuchende mit selbst kontrollieren kann, wie ich dieses Fraktal durchfliege. Und die dritte Geschichte, das wird unser Highlight, das wird eine Immersion. Da kann ich selbst in einem, nicht ganz 360 Grad, aber schon sehr weit, in einem Feld, kann ich die Pixel tanzen lassen. Und zwar löst sich ein Münsterfenster durch meine eigenen Bewegungen auf. Dazu gibt's KI-generierte Musik und ich tauche völlig ein in eine Szene. Und da entsteht vielleicht so ein bisschen was von dem, was Eva am Anfang in ihrem Briefing drin hatte, nämlich lass mich diese Überfülle spüren. Ich stehe also, wie man es kennt, von großen Immersionen in Pixeln und die machen, was ich denen durch meine Bewegung sage.
Mhm. Wow.
Ich freue mich schon.
Ich hatte was komplett anderes im Sinne.
Im Sinne als die Auftrag, als der Auftrag.
Es war ja letzten Endes, es ist ja nicht so, dass wir da einer Agentur den Auftrag gegeben haben, aber es war eigentlich als Kreativinput gedacht und ich fand es sehr spannend, dass ich habe da, weiß gar nicht mehr, ein Stündchen Input geliefert in einer Zoom-Sitzung und ich fand es ganz spannend zu sehen, was die sich rausgepickt haben. Also einfach, was die Studierenden auch interessiert hat an dem Thema. Das ist ja auch aus Kuratorenperspektive nicht uninteressant.
Ja, nur zum Verständnis. Also die Leute, mit denen ihr dann das Projekt gestemmt habt, waren es jetzt Historiker? Wahrscheinlich nein. Das wären Informatiker und Spezialisten auf dem Sinne eben der neuen Technologien, Präsentation und KI möglicherweise und Virtual Reality, ja, Programmierer dann auch gewesen sein, die ja sowas wie Gaming und Spieleentwicklung dann auch können wahrscheinlich.
Das Besondere an diesem Kurs war, dass da zwei Studienrichtungen vereint wurden. Also es war ein Wahlkurs, das heißt, man hat sich das Fach rausgepickt oder eben auch nicht. Und da waren sowohl Medieninformatiker als auch DesignerInnen. Und das fand ich total spannend. Das sieht man den Projekten auch an, dass die nicht nur technisch, sondern auch künstlerisch angegangen wurden. Und weil du jetzt ein paar Mal schon Virtual Reality erwähnt hast, das ist die Anwendung, für die wir leider noch kein Budget bereitstellen konnten, auf die ich aber persönlich ganz besonders scharf bin. Das ist von einer Gruppe, die ist sehr stark gestalterisch geprägt gewesen. Eine Virtual Reality Szene zum jüngsten Gericht. Und da bewege ich mich also in einer virtuellen Realität mit Brille auf dem Feld. Links geht's ins Himmelreich, also in die weiße Kirche und rechts geht's in die Hölle. Und um mich rum sind schon Monster und der Erzengel und gestalterisch, ästhetisch fand ich das wahnsinnig ansprechend, ganz toll gemacht von den Studierenden. Ja. Und wie das so ist mit Studierendenprototypen, da muss man immer noch ein bisschen was machen. Das heißt, da braucht man noch ein bisschen Budget, um das fertig zu machen und um dann wirklich in einer Sonderausstellung zum Beispiel so eine Experience mit einer Brille und einem Controller anbieten zu können. Aber das würde ich so gerne noch machen.
Marina, das ist doch ein wunderbares Thema für die 100 Jahre dann, oder? Das,
ja.
Dass man das Museum vielleicht 100 Jahre betreten, 100
und dann,
Jahre.
Und dann zum jüngsten Gericht, ja.
Sagen wir so, 10.000 Euro, 100 Jahre, das wäre doch ein guter Deal, oder? Ja, dann könnte man nämlich noch ein Möbel bauen, sodass man in der Ausstellung ein passendes Möbel vorfindet, sich da hinsetzt, die neueste Brille aufsetzt und dann diese jüngste Gerichterfahrung machen kann.
Also ich sehe schon, ihr habt schon viel wahrscheinlich auch kreative Stunden miteinander verbracht und dann so Ideen entwickelt, aus denen man was Schönes machen kann. Ist das
so? Ich finde es extrem faszinierend, mit der Eva und anderen KollegInnen zu arbeiten, die eben die Inhalte haben, weil ich habe nur die technischen Mittel, aber die Inhalte kommen von den Kuratoren KollegInnen und es war auch wahnsinnig toll zu sehen, wie die Studierenden angesprochen haben auf die Inhalte. Die waren wirklich hot. Die haben Münster gesehen, die haben alte Kunst gesehen und was die daraus gemacht haben, diese Begeisterung, mit diesen historischen Inhalten arbeiten zu dürfen, das hat mich auch mitgenommen, muss ich sagen.
Ja, das hat auch schon Spaß gemacht. Also da hier mein kleiner Zoom-Vortrag, also wirklich zu sehen, das ist also da ändert sich was. Also das ist ja eigentlich das, was ich aus Kuratorenperspektive auch so spannend finde. Also wenn man diese Inhalte vermittelt, zu sehen, da ändert sich dann auch der Blick auf die Kunstwerke. Ja, also man sieht sie anders.
Ja, mit dem, was sie beschreibt, ist es ja in der heutigen Zeit dann besonders spannend, Kuratorin zu sein, oder?
Mhm. Der Markus Golling, kannst du dich noch erinnern?
Ich erinnere mich an Markus Golling.
Wie er gefragt hat, also wenn du jetzt die Digitalkuratorin bist du dann die Analogkuratorin?
Ich bin Analogkuratorin. Das sieht jetzt keiner, aber ich habe vor mir einen Block mit Notiz, also einen Stift mit Notizblock und Marina ein iPad.
Aber das Spannende entsteht eben durch die Zusammenarbeit. Also ich war völlig von den Socken, als ich festgestellt habe, auf was für einem Schatz für meine Arbeit der Martin Mentele mit dem HFG-Archiv zum Beispiel sitzt. Also die Digital Pioneer, die so besungen werden und die auch in der Kryptowelt schon ihre Erfolge haben, die haben durchaus ihre Spuren hier in Ulm. Und da liegt noch so viel vor mir, wo ich jetzt gar nicht unbedingt in die Welt raus muss, sondern schlicht und ergreifend bei meinen Kuratorenkolleginnen mal im Sammlungsbereich recherchieren kann und etwas für die Ausstellung umsetzen kann.
Mhm. Schön. Bevor in Anbetracht der nahenden, am Samstag stattfindenden Kulturnacht über die Ausstellung, über das, was man dann sehen kann. Wir sagen es nochmal ganz kurz, die Zeit, die Öffnungszeiten, wann man bei euch das, was wir gerade schon erklärt und besprochen haben, besichtigen kann. Wir sagen es, falls jemand noch nicht gehört hat oder mitbekommen hat, von 16, glaube ich, was war es?
Von 18 bis 23 Uhr kann man über den Eingang in der Neuen Straße, den man dann nicht verfehlen können wird, wegen Beleuchtung und Musik, zu uns ins Museum Ulm kommen. Wir machen während der Baustelle mal die Türen auf.
Ja.
Und habe ich schon gesagt, dass wir auch Getränke haben?
Wir haben eine Bar. Ich glaube noch nicht.
Wir haben eine Bar, Leute. In einem Ort, von dem wir Museumsmitarbeitenden ganz oft sagen, hey, hier müsste man mal was machen. Mhm. Das ist nämlich der Renaissancehof mit einem tollen Brunnen und dem einen oder anderen historischen Element. Und der wird ganz anders genutzt, als er genutzt werden könnte. Und wenn wir da drin stehen, dann gucken wir uns immer an und sagen, eigentlich müsste man hier mal was machen. Und jetzt machen wir was.
Ja, sehr schön. Und aus dem, was es zu besichtigen gibt, hast du gesagt, da wird dann wahrscheinlich noch was entstehen. Aber das ist in dieser Form erstmal einzigartig, genau an dem Tag. Aber die Weiterentwicklung, also gerade das, was ihr angesprochen habt, mit Düsseldorf war das die Hochschule. Sind da dann weitere Projekte schon geplant oder mit anderen Hochschulen? Also wie konkret sind da jetzt die spannenden Ideen, die ihr auch, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben, entwickelt habt? Wie geht es da weiter? Ich meine, das ist ja eine, gerade für deine Themen, Marina, eine unheimlich spannende, kreative Sache. Ja, wie ist da die Planung, auch insbesondere auf 100 Jahre Museum dann?
Also tatsächlich ist die Zusammenarbeit mit Düsseldorf für uns wirklich special und toll, denn das Mirevi Lab ist eine einzigartige Institution in dem Sinne, die in Nordrhein-Westfalen sehr viele Projekte mit Kunst, Kultur, auch für die freie Wirtschaft umsetzt auf einem tollen Level. Deshalb, dass wir die so aus unserer Next Museum I.O. Zeit für uns, für ein Ulm-spezifisches Projekt mitnehmen konnten, das war toll. Wir sind tatsächlich dabei, so unsere Fühler auszustrecken, um auch mit anderen Hochschulen zusammenzuarbeiten, die Zusammenarbeit mit Studierenden, die sich mit Technologie beschäftigen, mit Gestaltung, mit Vermittlung, mit Ausstellungsmachen, bereichert unsere Arbeit, hilft uns vielleicht auch dabei zu verstehen, was jüngere Zielgruppen im Museum eigentlich besonders attraktiv finden. Und gerade letzte Woche saßen wir mit einem Kollegen von der Hochschule Schwäbisch Gmünd zusammen und haben auch mit ihm über Kooperationspotenzial gesprochen. Haben wir in der Vergangenheit schon mal gemacht für Transhuman und vielleicht auch für andere Projekte, die mir jetzt gerade nicht so präsent sind. Aber ja, wir würden ganz gerne dabei bleiben, mit Hochschulen zusammenzuarbeiten und jungen Menschen Ideen, Projekte anzubieten. Genau.
Das könnte ja auch dann einfach das Interesse der jungen Menschen, die vielleicht heute nicht ganz mehr so auf die historischen Themen irgendwie abfahren, aber wieder ein bisschen, erhöhen, dass auch wieder mehr Menschen ins Museum gehen, mehr Menschen zu euch kommen und eben diese neuen Formen von Ausstellungen, von der Präsentationsweise einfach dann auch für sich irgendwie entdecken und einfach auch mehr letztendlich Besucher ins Museum auch wieder bringt.
Ja, und auch älteren Menschen, die das Ausstellungserlebnis verbessern können, sage ich mal so. Also Technologie hat sowohl Potenzial für Jüngere als auch für Ältere oder auch für Zielgruppen mit speziellen Bedürfnissen. deshalb tun wir, glaube ich, gut dran, uns schlicht damit zu beschäftigen, eine Haltung zu finden. Wir haben letztes Mal auch ein bisschen über Geld geredet, Michael, und das ist natürlich ein Thema. Wir haben Aufgaben, wir haben ein beschränktes Budget und wir müssen uns genau überlegen, an welcher Stelle wir in Technologie investieren, wo es uns unser Leben leichter macht, wo es uns wirklich hilft. So, also einfach nur irgendwas machen, das bringt uns nicht weiter.
Ja. Und aber da kann man das auch als einen Wunsch oder Aufforderung, vielleicht ein bisschen irgendwie eine Spende irgendwie dazulassen am Samstag, so interpretieren.
Okay, ja, du hast in der Sekunde hast du angeregt, dass wir uns Gedanken über eine schicke Spendendose machen. Werden wir tun, ganz genau.
Hab so ein bisschen so rausgehört, weil letztendlich natürlich im Museum, gerade vor die Themen, letztendlich ist es ja kein, wie soll man sagen, Umsatz erwirtschaften, das Unternehmen, gerade dann auch, wenn noch geschlossen ist, kommen ja keine Zuschauer, die jetzt irgendwas in der Kasse dalassen. Ja, deswegen hatte ich das so gerade ein bisschen gedacht. Ja.
Also wir müssen uns Gedanken machen über Sponsoring aus der freien Wirtschaft für diese Digitalthemen. Die sind ja auch sehr dankbar, um einen Sponsorenkreis aufzubauen. Deshalb, das müssen wir auf jeden Fall tun, weil das kommt on top. Und ich glaube, meine KuratorenkollegInnen, die sind jetzt schon mit dem Budget, das zur Verfügung steht, recht knapp unterwegs. Deshalb, jetzt kommt noch eine Person mehr, die gerne Geld haben möchte, um Dinge zu machen, und dann müssen wir uns vielleicht über unsere Mittel hinaus bewegen.
Weil du es gerade sagst, das ist natürlich auch ein bisschen budgetknapp, aber es gibt es dann auch vielleicht zum Beispiel für Studenten, die jetzt gerne zum Beispiel in Informatik sich vielleicht mit solchen Themen befassen würden, auch sowas wie bei euch nicht bezahlt, aber irgendeine Praktikumsstelle oder irgend sowas, wo man dann auch mal mitgucken kann oder mit unterstützen kann. Habt ihr auch Praktis an Bord?
Wir haben Praktis. Wir lieben Initiativbewerbungen. Manchmal wissen wir gar nicht so genau, was wir brauchen. Und bei uns werden Praktis ja auch wirklich ganz ordentlich gehandelt. Also wir befinden uns im öffentlichen Dienst. Da kann man nicht mal einfach so ein bisschen so, sondern da kriegt man dann auch Geld dafür und so weiter. Deshalb, wenn jetzt an der Stelle jemand sagt, hey Museum Ulm, ich kann was und ich interessiere mich für eure Sammlungsinhalte, meldet euch doch einfach. Und dann gucken wir, ob wir was anzubieten haben.
Ja, sehr schön. Und von den Ausstellungsstücken, wir haben jetzt also schon ein bisschen gelernt, was ja in die Moderne angeht, was man sonst noch sehen kann, vielleicht so im ganzen Kürze, was kann man noch von den alten Stücken so begutachten?
Der Raum, in dem die Prototypen präsentiert werden, ist eigentlich der ganz normale Dauerausstellungsraum der Spätgotik. Da ist gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Da sieht man ein schönes Holzmodell des Ulmer Münsters beispielsweise. Da sieht man unseren wunderbaren Palmesel. Das ist eine riesengroße Skulptur von Jesus auf dem Palmesel, auf dem Esel. Die ist wirklich sehr groß und sehr beeindruckend. Einen sehr, sehr schönen geschnitzten Schrank. Viel Malerei, spätmittelalterliche. Also im Grunde genommen die Kunst, die ich ursprünglich im Sinn hatte, als es um meine Wunschvorstellung an die Mirevis und an die Studierenden ging.
Und wer noch mehr sehen möchte, der kann natürlich auch in unsere Sonderausstellung in der Kunsthalle Weishaupt, da sind wir mit A bis L, Museum neu buchstabiert, an der Kulturnacht zu sehen. Und da gibt es einen Querschnitt aus all unseren Sammlungsbereichen, die zu den Buchstaben A bis L passen.
Wenn wir schon gerade auch über URL und Adressen haben, wir müssen natürlich unbedingt nochmal auch die relevante Museumsadresse sagen, wo man vielleicht sogar auch noch ein bisschen Fotos aus der Kulturnacht oder vor der Kulturnacht zu dem, was man sehen kann. Nämlich an Katharina, weißt du wahrscheinlich ein bisschen was.
Klar, das ist www.museumulm.de und auf Instagram Museum Ulm gibt es dann alle Eindrücke von der Kulturnacht.
Also selbst wenn man es nicht schaffen täte, kann man sich noch ein paar Eindrücke davon machen. Und sowieso, ihr seid, glaube ich, auch was Instagram, was Facebook angeht, inzwischen da ganz gut mit modernen Medien dabei, glaube ich, oder?
Hey, dank Katharina sind wir da voll gut dabei.
Und dann wird wahrscheinlich auch vor dem 100-Jährigen noch entsprechend eine Menge zu sehen und zu hören sein.
Ich würde total gerne wissen, ob wir eigentlich TikTok machen sollten. Deshalb, wenn ihr das Gefühl habt, wir sollten das machen, schreibt uns doch auf Instagram. Das wäre total interessant zu wissen, wie ihr das so findet.
Das ist eine Frage, die auch das Radio immer schon diskutiert hat. Aber ich sehe schon gerade, für heute müssen wir tatsächlich schon wieder Schluss machen. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Das war Plattform 500 für mich. Mein Name ist Michael Trost. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Macht's gut. Bei mir im Studio waren, sagt mir mal ganz kurz den Namen. Wer war denn da? Nochmal kurz den Namen.
Eva Leistenschneider.
Marina Nieting.
Und Katharina Faller.
Und wie gesagt, Michael Trost an Moderation. Macht's gut. Tschüss. Das war's für heute.
Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen.